Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe zu Verschwörungsnarrativen und Faschismus. In der vierten Staffel, Abzocke, sprechen wir über Macht und Geld. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Chaos im US-Kongress. Letztes Jahr gewann der Republikaner Kevin McCarthy die Wahl zum Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses erst im 15. Anlauf, weil sich seine eigene Partei nicht einig werden konnte. Nach 9 Monaten wurde er schon wieder abberufen und nach einigem Hin und Her durch Mike Johnson ersetzt, der selber erst seit 2017 im Kongress sitzt. Dementsprechend fragten viele Leute, wer ist eigentlich dieser Mike Johnson, der nun immerhin Präsident werden könnte, falls Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris einmal beide ausfallen sollten. Und sie staunten nicht schlecht über die absurden Geschichten über Kontroll-Apps auf seinem Handy, mit dem er und sein Sohn sich gegenseitig bespitzeln, um einen eventuellen Pornografiekonsum zu verhindern. Oder über die Tourismussubventionen, der als ADF-Anwalt für den Bau einer maßstabgetreuen Arche Noah erstreiten wollte. Oder über seine Verbindungen zum Narrativ des Kreationismus der jungen Erde, demzufolge das gesamte Universum nur 6000 Jahre jung ist. Oder über seine kryptischen Behauptungen, er sei von Gott persönlich zum Mehrheitsführer erwählt worden. Weniger amüsant sind da schon seine Ansichten zur Ehe für alle, die laut Johnson zu Chaos und sexueller Anarchie führt. Oder seine Versuche, Antidiskriminierungsgesetze zu untergraben, Abtreibung zu kriminalisieren, Scheidungen zu erschweren und die Trennung von Kirche und Staat aufzuheben. Nebenbei leugnet er den Klimawandel und lässt sich für seine Dienste von der Öl- und Gasindustrie bezahlen. Und auch die Wahl Bidens 2020 zweifelt er selbstverständlich an. Nun ist das alles zwar erschreckend, aber gleichzeitig republikanisches Standardprogramm und daher nicht wirklich überraschend. Richtig haarig wird's allerdings, wenn Johnson über den Staat und die Verfassung sinniert. Demokratie ist laut Johnson wie 2 Wölfe und ein Lamm, die entscheiden, was es zum Abendessen gibt. Daher braucht es zum Schutz des Lammes quasi eine Verfassung, eine höhere Autorität, die einige unantastbare Grundsätze festlegt. Und aus dieser Notwendigkeit einer Verfassung errechnet Johnson, dass die USA gar keine Demokratie seien, sondern eine konstitutionelle Republik. Also eine Republik mit einer Verfassung. Nun dürfte einigen auffallen, dass Demokratie und Verfassung sich nicht gegenseitig ausschließen. Und den meisten dürfte es schwerfallen, einen demokratischen Staat zu finden, der ohne irgendeine Form von Verfassung auskommt. Aber Johnson baut aus solchen Schwurbeleien und Spitzfindigkeiten eine komplette Staatstheorie. Denn die höhere Autorität, die Johnson in der Verfassung verortet, die ist für ihn nicht so unantastbar, wie es scheint. Warum sonst pflegt er enge Verbindungen mit der Convention of States Action, eine Gruppe, deren Hauptziel es ist, die Verfassung nach ihren Vorstellungen umzuschreiben, das heißt nach biblischen Moralvorstellungen? Aber auch die Bibel ist für Johnson nicht so unantastbar, wie er behauptet. Bradley Onishi, früher selbst fundamentalistischer Evangelikaler, wirft Johnson in einem Interview mit dem QAnon Anonymous Podcast vor, er wolle die Welt für Gott beherrschen. Was aber der Wille Gottes ist, da scheint Johnson ebenso wie bei der höheren Autorität der Verfassung ein Wörtchen mitreden zu wollen. Und zwar nicht in der Auslegung der Bibel, wie alle möglichen PriesterInnen und PastorInnen es jeden Tag tun, sondern in der Erweiterung der Bibel. Die NAR, die neue apostolische Reformation, macht's möglich. In der NAR sollen sich alle christlichen Gruppen konfessionsübergreifend unter neuen Aposteln vereinen Und diese neuen Apostel stehen gleichberechtigt neben den biblischen Aposteln und Propheten. Das heißt, ihr Wort wird ebenfalls Teil der Bibel und ist ebenfalls das Wort Gottes. Wie praktisch, dass Johnson gute Kontakte zur NAR und zu den potenziellen neuen Aposteln pflegt. Und wie praktisch, dass die NAR eine der ersten evangelikalen Gruppen war, die Trump unterstützt hat. Sollte Trump wiedergewählt werden, dann kennen sich wenigstens schon alle Totengräber der Demokratie und Mensch muss keine Zeit mehr mit Vorstellungsrunden verschwenden. Laut Onishi ist die NAR keine kleine Splittergruppe, sondern eine schnell wachsende Bewegung, sowohl in den USA als auch international. Und sie sind auch keine StubenhockerInnen oder SchreibtischtäterInnen, sondern sie haben sich voll und ganz der spirituellen Kriegsführung verschrieben, also der Idee, dass aktuelle politische Kämpfe nur eine Art Oberflächenphänomen eines darunter stattfindenden spirituellen Kampfes zwischen Gut und Böse sind. Laut Onishi sehen sich Mitglieder der NAR als Soldaten in der Armee Gottes, ähnlich wie die digitalen Soldaten bei QAnon, die irgendwann nicht mehr nur Popcorn essen und die Show genießen wollten, sondern den Tag X selbst in die Hand genommen haben, ob beim Sturm aufs Kapitol oder anderswo. Daher ist es auch nicht so überraschend, dass die NAR, laut Travis View vom QAnon Anonymous Podcast, an der Reawaken American Tour beteiligt ist, um noch mehr Leute in ihre Reihen zu rekrutieren. Auch die Appelle an den Himmel-Flagge, die massiv beim Kapitolsturm zu sehen war, hängt vor Johnsons Büro. Onishi sieht in dieser geteilten Symbolik eine Referenz auf den sogenannten Dominionismus, in der die Gläubigen nicht, wie sonst üblich, geduldig auf Jesus' Wiederkehr warten, sondern stattdessen die Rapture, die Entrückung, also das Ende der Welt dadurch hervorrufen, indem sie alle Aspekte der Gesellschaft unter christliche Kontrolle bringen. Es ist eine Form des Akzelerationismus, die viel mehr Handlungsmöglichkeiten verspricht als andere Formen des Christentums, denn der Zeitpunkt, an dem die Erde auf den Kopf gestellt wird, liegt in ihrer Hand. Kein Wunder also, dass Johnson massive Sympathie für jene zeigt, die sich am Kapitolsturm beteiligt haben und dass er regelmäßig den versuchten Staatsstreich herunterspielt. Denn aus einer dominionistischen Perspektive ist die Demokratie eh ein Ärgernis, das nur so lange toleriert wird, wie es das gewünschte Ergebnis hervorbringt. Sollte aber die Bevölkerung nicht den Ideen der höheren Autorität folgen, das heißt der Verfassung, den neuen Aposteln, die zufälligerweise Johnsons Kumpel sind, dann kann die Demokratie beseitigt werden, was natürlich an sich ein antidemokratischer Standpunkt ist. Denn wenn Mensch die Demokratie nur im Fall des eigenen Sieges akzeptiert, dann hat der Mensch noch nie viel für sie übrig. In den letzten Folgen haben wir uns vor allem damit beschäftigt, wie Leute mit Verschwörungsnarrativen Geld machen und wie sie überhaupt über Geld denken, was ihre Ideen über Wirtschaft, Börse und so weiter sind. In den kommenden Folgen dieser Staffel wollen wir nun einen Blick darauf werfen, welche Leute Geld in die Verbreitung von Verschwörungsnarrativen reinstecken, was sie motiviert, was sie sich davon versprechen und welche Ideologien sie vertreten. Was Mike Johnson da so vertritt, also diese Idee, immer auf eine höhere Autorität zu verweisen, die aber dann letzten Endes doch wieder nur seine eigenen Leute sind, das klingt in gewisser Weise wie eine verkomplizierte Alleinherrschaft, eine Diktatur mit Zwischenschritten. Und auch Trump hat in den letzten paar Monaten mehr und mehr Vokabular benutzt, das auch schon im deutschen Faschismus gang und gäbe war. Und in einem Interview hat er dann auch gesagt, er wird bei seiner Wiederwahl ein Diktator sein, aber nur am ersten Tag. Womit haben wir potenziell zu rechnen, falls Trump wiedergewählt werden sollte?
Also während ich das hier schreibe, also so Ende 2023, läuft gerade ein Zivilverfahren gegen Trump wegen Betrugs. Und Trump führt sich im Gerichtssaal so auf, wie es zu erwarten ist. Das heißt, er hält da irgendwelche politischen Reden, streitet sich mit dem Richter und so. Und manche sagen dann, naja, der kann sich halt einfach nicht zusammenreißen. Aber es gibt auch Leute, die dahinter eine etwas anders gelagerte Strategie vermuten. Die vermuten nämlich, dass Trump, der ja aktuell ca. 90 verschiedene Anklagen am Hals hat, nicht wirklich vorhat, alle diese Verfahren zu gewinnen. Das kann er wahrscheinlich auch gar nicht. Daher ist die Vermutung, dass er stattdessen versucht, direkt das ganze Rechtssystem als illegitim darzustellen und das nicht aus einer herrschaftskritischen Position, sondern aus einer Position, in der er denkt, er steht über dem Gesetz. Und oftmals kommt er ja auch mit Dingen durch, für die NormalbürgerInnen wie du und ich schon längst in den Knast gegangen wären. Aber in dem Moment, wo er auch nur minimal die Konsequenzen seines Handels zu spüren bekommt, will er am liebsten gleich die ganze gesellschaftliche Ordnung vom Tisch wischen und irgendeine Form von Diktatur einführen, in der der Laden dann nach seiner Pfeife tanzt, also inklusive aller drei Gewalten. Das heißt, selbst wenn er die Wahl verliert, wird er weiter rumnerven und behaupten, er hat sie gewonnen. Und wenn er sie gewinnt, dann steht noch eine ganze Menge mehr auf dem Spiel. Aus Trump-Kreisen kommen dann auch so Vorschläge, die wirklich ziemlich erschreckend sind. Zum Beispiel, dass bei einer Machtübernahme das Militär im Inneren eingesetzt werden soll gegen die eigene Bevölkerung, um zum Beispiel Demonstrationen zu unterbinden. Oder es geht um ausufernde Razzien gegen seine politischen Feinde, die er als Ungeziefer bezeichnet. Es geht darum, Lager innerhalb der USA zu errichten, um dort Illegalisierte einzusperren. Es ist die Rede davon, 10 Millionen Menschen abzuschieben, Kinder wieder in Käfige zu stecken. Die Bidens und der tiefe Staat sollen verklagt werden und alle Verurteilten vom Kapitolsturm werden natürlich begnadigt. Und Leute wie Steve Bannon, die feiern das natürlich und implizieren auch, dass das nur der Anfang sei.
Sind diese Ausraster denn nun wirklich nur strategisch oder ist Trump einfach auch zu emotional aufgepumpt? Also wir haben in der zweiten Staffel schon mal darüber gesprochen, dass sich alles bei Trump ums Geld dreht, dass er sich quasi nur darüber wirklich definiert. Und wir haben auch über den Prosperity Gospel gesprochen und Ähnlichem. Da wäre es doch auch gut möglich, dass er einfach total aufgebracht ist, weil es in diesem Verfahren vor allem seinem Reichtum an den Kragen geht. Also ist es nicht denkbar, dass da gar nicht so viel Strategie dahinter steckt?
Ich denke, beides kann nicht nur gleichzeitig wahr sein, sondern beides bedingt auch einander. Also wenn er denkt, dass er als erfolgreicher Unternehmer über dem Gesetz steht, dann kann er erstens diesen Reichtum nicht verlieren, denn sonst würde er seinen Status verlieren. Zweitens hat er aber sicherlich diese Attitüde so verinnerlicht, dass er über dem Gesetz steht, dass so ein Gerichtsverfahren für ihn eine absolute Frechheit ist und dementsprechend verhält er sich. Aber aus dieser Attitüde heraus lässt sich gleichzeitig recht problemlos ableiten, dass dieses Rechtssystem, das es gewagt hat, ihm zu nahe zu kommen, vernichtet werden muss. Daher sehe ich keinen Widerspruch zwischen Trump als jemanden, der sich nicht benehmen kann, und einem Kalkül, ein für alle Mal reinen Tisch zu machen mit diesem nervigen Rechtsstaat, sondern ich denke, das eine folgt logischerweise aus dem anderen. Und mit seiner Verachtung für so Gewaltenteilung, Demokratie und so, ist er nicht allein. Also es gibt zum Beispiel das Project 2025, das ist eine politische Gruppe und die sind gewissermaßen auf dem Kriegsfahrt. Also sie wollen den Staat in seiner jetzigen Form zu Fall bringen. Sie benutzen Worte wie Armee, Schlacht, Krieg und was sie bekämpfen, ist angeblich die überbordende Bürokratie, aber auch der tiefe Staat, um das Land aus dem Griff der radikalen Linken zu befreien, wie sie sagen.
Also mal weg von den USA. Also die Rhetorik ist ja nicht exklusiv dafür. Auch in konservativen und rechten Räumen hierzulande, also zum Beispiel in den sozialen Medien, aber nicht nur, ist davon die Rede, wenn es um die Ampelregierung geht.
Genau, dieses Bedrohungsszenario ist recht beliebt. Nur, dass das Project 2025 halt nicht nur tweetet, sondern sich die Mühe gemacht hat, einen 920 Seiten langen Leitfaden zu schreiben. Der heißt Mandate for Leadership, a Conservative Promise, also ein Auftrag zur Führung, ein konservatives Versprechen. Und diese 920 Seiten, die haben es in sich. In diesem Projekt gehen die sogenannten Kulturkriege Hand in Hand mit einer Machtkonzentration in den Händen des Präsidenten, die im Grunde genommen das Gleichgewicht der Macht zwischen den drei Regierungszweigen beendet, indem sie der Theorie der sogenannten einheitlichen Exekutive folgt. Etwas, das Trump bereits in seiner ersten Amtszeit teilweise ausprobiert hat und womit er möglicherweise die Demokratie selbst abschaffen und eine autokratische Herrschaft einführen könnte, wenn er sie denn konsequent durchzieht. Viele der Argumente von Project 2025 ähneln den Trumps, wie zum Beispiel die Idee, dass der Präsident alles tun kann, was er will, dass er Immunität genießt und so weiter. Und eine Reihe von Leuten aus seiner früheren Regierung sind auch am Project 2025 beteiligt. Aber das Project 2025 sagt ausdrücklich, dass sie mit jeder Führungsperson einverstanden wären, egal ob Trump oder jemand anders. Wenn die Leute also sagen, wir sollen andere Führungsleute innerhalb der Republikanischen Partei unterstützen, dann ignorieren sie, dass dieser Plan nicht nur exklusiv für Trump gedacht ist.
Ja, aber sind das so geheime interne Pläne, die jetzt geleakt wurden? Oder wo kommt das jetzt her?
Die gibt es schon seit April 2022. Es ist nur so, dass in letzter Zeit die Berichterstattung darüber zugenommen hat. Aber Project 2025, die haben eine eigene Webseite. Man kann dort diese 920 Seiten lesen, man kann es auch als Buch kaufen. Das ist also keine Geheimsache. Dahinter steht in erster Linie die Heritage Foundation, aber seitdem haben sich weitere Organisationen angeschlossen. Sie haben nicht nur dieses lange Strategiedokument verfasst, sondern sehen sich auch als Netzwerkplattform für Konservative und die extreme Rechte. Die Idee ist, dass man in der Regierung nicht nur eine Liste von politischen Maßnahmen braucht, sondern dass man auf jeder Ebene LoyalistInnen braucht, um dann diese auch durchzusetzen. Es ist im gleichen Sinne wie das, worüber wir in der zweiten Staffel gesprochen haben, als wir über das Devolutionsnarrativ berichtet haben. Also diese Idee, die derzeitigen Leute aus diesen Positionen zu verdrängen und diese Sitze mit ihren eigenen zu besetzen, sodass ihnen beim nächsten Versuch, die Wahl zu verwerfen und Trump einfach zum Gewinner zu erklären, niemand mehr im Weg stehen wird. Sie sehen sich selbst auch als ErzieherInnen oder AusbilderInnen, das heißt, sie geben Seminare für Leute auf jeder Ebene der Regierung, damit sie am Tag der Machtübernahme sofort loslegen können. Und sie planen auch ein 180-Tage-Handbuch, also eine genaue Anleitung, wie die zukünftige Regierung diese Politik wirklich schnell umsetzen kann, sobald sie im Amt ist. Also zu dem Zeitpunkt, an dem ich diese Folge schreibe, ist dieses Handbuch noch nicht wirklich ausgearbeitet. Aber sie sagen, dass es entsprechend ihres politischen Vorschlags strukturiert sein wird, sodass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge vielleicht schon mehr Informationen darüber vorliegen.
Also wenn Trump gewählt wird, dann überreichen die Leute vom Project 2025 ihm am Tag der Amtseinführung dieses Playbook und das macht er dann auch so automatisch.
Also die Anwältin und YouTuberin Leah Miller weist darauf hin, dass diese Idee eines schon vorbereiteten Playbooks für den Präsidenten nicht neu ist. Denn genau das hat dieselbe Heritage Foundation getan, als Ronald Reagan Präsident wurde. So wie viele der aktuellen Anti-Trans-Gesetze im Wesentlichen von der ADF geschrieben und dann von den Republikanern in die Gesetzgebung eingebracht wurden, hat die Heritage Foundation ein Playbook für Reagan geschrieben und seiner Regierung viel Arbeit und Zeit erspart. Das heißt, das ist ein erprobtes Konzept. Es ist auch eine interessante Art und Weise, Gesetze zu schreiben, denn die abgemildertere Version der Kritik am tiefen Staat lautet ja, dass zu viele nicht demokratisch gewählte Regierungsbeamte die Politik steuern. Aber gleichzeitig hat die Republikanische Partei kein Problem damit, dass so Thinktanks ihre Gesetzesvorschläge als Ghostwriter quasi verfassen, die ja auch nicht gewählt sind. Das sind also nicht nur ein paar schrullige Ideen, sondern sie bereiten sich ganz realistisch vor und in vielen Fällen entlang der Linien des Scheiterns der Trump-Administration. Das heißt, sie haben aus ihren Fehlern gelernt, nicht indem sie weniger faschistisch wurden, sondern indem sie effektivere Faschistinnen wurden.
Wir werden jetzt nicht alle 920 Seiten des Project 2025 durchgehen, aber vielleicht kannst du ein wenig darüber sprechen, was so die generellen Vibes sind und vor allem, welche Aspekte davon auch für Verschwörungstheoretikerinnen interessant sein könnten.
Also sie sprechen von Anfang an über den Kulturmarxismus, die globalistischen Eliten, was natürlich ein Code für das ZOG-NWO-Narrativ ist, das wir ja in Staffel 1 schon behandelt haben. Sie gehen sogar so weit zu sagen, dass, Zitat, heute fast jeder hochrangige US-Universitätspräsident oder Wall Street-Hedgefonds-Manager mehr mit den sozialistischen europäischen Staatsoberhaupt gemein hat als mit den Eltern eines Highschool-Footballspielers in Waco, Texas.
Ah ja, Waco, Texas. Sicherlich ist es kein Zufall, dass sie diese Stadt als Beispiel nehmen.
Genau, also die Belagerung und das anschließende Feuer und der Tod von insgesamt 82 Branch Davidians unter der Führung von David Koresh 1993, darunter waren ja dann noch 28 Kinder, das hat ja nicht nur viele heutige VerschwörungstheoretikerInnen, wie zum Beispiel Alex Jones, radikalisiert, sondern es gilt auch als Hauptmotivation für Timothy McVeigh, ein Jahr später das FBI-Gebäude in Oklahoma City in die Luft zu sprengen. Wobei dann ja 168 Menschen starben, darunter 19 Kinder. Und gleichzeitig war das ja auch so ein Weckruf und Rekrutierungspunkt für die heutige Militärbewegung.
Und mit dem anderen Satz wollen Sie andeuten, dass die europäischen Staatsoberhäupter alle grundsätzlich sozialistisch sind?
Ja, also laut Project 2025 wird Europa mehrheitlich von Sozialistinnen regiert, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Also neben dem ewigen Gespenst der drohenden bolschewistischen Übernahme warnt das Project 2025 aber auch vor dem sogenannten Transgenderismus. Und sie sagen, dass, Zitat, Pornografie sich heute in der allgegenwärtigen Verbreitung der Transgender-Ideologie und der Sexualisierung von Kindern manifestiert. Also das ist ein Verschwörungsnarrativ, über das wir in der dritten Staffel ausführlich gesprochen haben. Außerdem sehen Sie die USA in einem kalten Krieg mit China, was eine Art Echo des Devolutionsnarrativs ist, in dem ja Trump auch erstmal noch schnell den geheimen Krieg gegen China fertig kämpfen muss, bevor er dann endlich die Kinder aus den unterirdischen Adrenochrom-Farmen befreien kann. Sie sehen die Freiheit und die moralischen Grundlagen der Gesellschaft unter Beschuss, was einen Untergang der Zivilisation impliziert, der aufgehalten werden muss. Also ähnlich wie das, was Putnam, Carlson, Bannon und viele andere behaupteten und was von einigen als Rechtfertigung für einen zweiten Bürgerkrieg verwendet wird, über den wir in Staffel 2 und zu Beginn der Staffel 3 gesprochen haben. Sie stellen sich selbst als Opfer dar und wie wir jetzt schon also wiederholt gesehen haben, wird das dann als Rechtfertigung dafür benutzt, gegen ihre Feinde vorzugehen und das Gesetz, die Gewaltenteilung und die Demokratie abzuschaffen, wenn das denn nötig ist. Also Leah Miller beschreibt die Rhetorik dieser Politik als militant und angstmachend. Es geht also nicht darum, hier einfach einen politischen Diskurs zu führen, sondern es geht um einen Aufruf zum Handeln mit allen Mitteln. Und Miller sagt ausdrücklich, dies ist nicht nur für einige PolitikerInnen zum Lesen oder für WählerInnen, um sich zu informieren. Dies ist für die militanten Fußsoldaten. Und es wird so gespielt, als befänden sie sich bereits in einer geheimen Schlacht. Als hätten sie eine geheime Mission, das Land zu retten. Es ist eine aufpolierte Version der digitalen Soldaten, also eine akademische Version dessen, was unter anderem QAnon-AnhängerInnen hören wollen.
Das heißt, alle schlechten Ideen, über die wir in den letzten 3 Staffeln gesprochen haben, werden hier zu einem Parteiprogramm zusammengekocht. Wie soll dieses ganze angebliche Schlamassel jetzt behoben werden?
Also um uns aus dieser angeblichen Krise zu retten, braucht es laut Project 2025 unter anderem die Wiederherstellung der Kernfamilie und den Schutz der Kinder, die durch die Sexualisierung durch Pornografie und die sogenannte Transgender-Ideologie gefährdet sind. Was eine Anspielung auf den Baustein Kinder als Köder ist, den wir in Staffel 1 behandelt haben. Außerdem geht es um die Verteidigung der Grenzen, was eine Bedrohung von außen impliziert, also die üblichen Argumente. Aber alles wird nochmal massiv hochgeschraubt. Die politischen Maßnahmen zur Durchsetzung sind ebenfalls so, wie man es erwarten würde, einschließlich der Konzentration der Macht des Staates auf den Präsidenten, der Abschaffung aller Kontrollmechanismen, die gegen den Präsidenten verwendet werden könnten, und die Abschaffung vieler Behörden, zum Beispiel die, die den Umweltschutz, die Arbeitsbedingungen, die Lebensmittelsicherheit und so weiter regeln. Sie fordern drakonische Anti-Queer-Gesetze, wie zum Beispiel die Streichung von Wörtern wie sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, Vielfalt, Gleichberechtigung und Diskriminierung, also alles, was dann auch das Wort Geschlecht enthält, Abtreibung und so weiter, aus allen Gesetzestexten oder Vorschriften, da die Existenz dieser Wörter in Rechtsdokumenten als eine Einschränkung der Meinungsfreiheit dargestellt wird. Außerdem fordern sie letzten Endes eine Kriminalisierung von jeder queeren Äußerung, jeder queeren Existenz, sowie von reproduktiven Rechten, von Pornografie und so weiter, aber auch ErzieherInnen, Lehrkräfte und BibliothekarInnen, die Material, die Bücher mit irgendwelchen queeren und oder sexuellen Inhalt oder Sexualerziehung benutzen, verbreiten oder zur Verfügung stellen. Die sollen alle inhaftiert und als SexualstraftäterInnen eingestuft werden. Und jeder Telekommunikations- oder Internetprovider, der die Verbreitung dieses Materials erleichtert, ist ebenfalls fällig. Im Rahmen des Projects 2025 würde die Verbreitung von jeglichem sexuellen Material unter Strafe gestellt werden. Und auch die Antidiskriminierungsgesetze würden auf der Kippe stehen. Und wie wir in der letzten Staffel gesehen haben, fällt darunter unter anderem das Tagebuch von Anne Frank. Das heißt, die Liste von verbotenen Büchern ist sehr, sehr lang. Stattdessen sollen die Gesetze biblisch begründet sein. Also alles soll sich nach einer biblisch konformen Ehe richten. Das heißt, Ehe für alle wäre damit auch vom Tisch. Und überall wird auf die Bibel und die traditionelle Familie verwiesen. Die Familie wird hier als die wichtigste Gemeinschaft in unserem Leben und im Leben der Nation bezeichnet. Dies ähnelt sehr der Paranoia, über die wir in der letzten Staffel gesprochen haben und die ja auch Bradley Onishi beschrieben hat, also wo Evangelikale befürchten, dass selbst die kleinste Verletzung ihrer Ideale die moralische Reinheit und damit die gesamte Nation zu Fall bringen würde.
Das heißt, sie sind schwer paranoid, sehen sich von Feinden umstellt und dieser übermächtige Feind soll dann mit Bibel, Hetero-Dasein und mit Queers einsperren besiegt werden. Und nebenbei gibt's Alleinherrschaft für den Präsidenten und frei nach Schnauze für die Industrie. Es ist, als ob jemand QAnon, die Kirche und die FDP zusammengepanscht hätte.
Ja, aber es ist wichtig zu verstehen, dass es sich nicht nur um einen Haufen verschiedener Interessengruppen handelt, die zusammenarbeiten, sondern dass sie ideologisch und methodisch miteinander verflochten sind. Also Miller beschreibt, wie die Durchsetzung dieser Politik von einer vollständigen Neugestaltung der Regierung abhängt. Das ist nicht einfach zusammengestückelt, das ist wirklich aus einem Guss. Und es sollte auch nicht überraschen, dass sie immer noch unglaublich sauer darüber sind, dass Kirchen wegen der Pandemie im Jahr 2020 geschlossen wurden. Also, ne, sie fragen sowas wie, was ist das richtige Gleichgewicht zwischen geretteten Leben und geretteten Seelen? Und plädieren dann dafür, überhaupt keine Infektionsschutzgesetze zu haben. Aber, wie Miller betont, sollte sich die Regierung stattdessen anscheinend um die Rettung von Seelen kümmern. Sie nennt es die Durchsetzung einer christlich-nationalistischen Agenda auf allen Ebenen der Regierung. Und sie warnt auch, dass ein zukünftiger republikanischer Präsident zwar nicht das tun muss, was Project 2025 sagt, aber er wird es höchstwahrscheinlich tun, im Falle von Trump oder DeSantis, weil es sowieso schon zu dem passt, was sie sagen. Aber selbst bei unwahrscheinlichen Kandidatinnen wie Nikki Haley ist die Chance groß, dass sie zumindest Teile davon umsetzen würde.
Nikki Haley hat zwar momentan keine wirklichen Erfolgschancen, aber Ende 2023 hat sich das Netzwerk Americans for Prosperity hinter Haley gestellt. Ja, und dieses Netzwerk gilt als eine der Hauptquellen konservativer Gelder. Was genau hat es damit auf sich?
Also spätestens jetzt kommt der Punkt, an dem die ZuhörerInnen ihren roten Bindfaden bereithalten sollten, um ihre eigene Wall of Crazy zu basteln. Also das Project 2025 ist ja nicht alleine von der Heritage Foundation aufgestellt worden. Eine Menge konservativer Organisationen stehen auch dahinter. Darunter natürlich die ADF, die wir schon in der dritten Staffel kennengelernt haben, für die der Mehrheitsführer im Kongress, Mike Johnson, auch mal gearbeitet hatte, unter anderem als Anwalt für Exodus, also diese Konversionstherapie-Klitsche mit Verbindung zu Focus on the Family und frühere Mutterorganisationen von Living Waters Desert Stream, im deutschsprachigen Raum bekannt als Wüstenstrom. Das sind dieselben, die eifrig an den ganzen queer- und transfeindlichen Gesetzen in den USA schreiben und die auch Moms for Liberty unterstützen. Moms for Liberty ist diese Astroturfing-Gruppe, die ebenfalls Mitglied im Project 2025 ist und die hinter den Protesten gegen queere Menschen im öffentlichen Leben steht, die Gestapo with Vaginas laut dem Ex-Proud Boys-Anführer Tario, über die wir vor allem in der letzten Folge der dritten Staffel viel gesprochen haben. Mit dabei ist auch das Claremont-Institut, das wir in der ersten Folge der dritten Staffel im Zusammenhang mit Haywood erwähnt haben, also dem Typen, der den sogenannten Führerbunker im Mittleren Westen aufbauen will. Die Liberty University ist mit dabei, an der Luke Wilson eine sogenannte Konversionstherapie durchlief, sowie Turning Point USA, Charlie Kirks reisende Shitshow, die im Zusammenhang mit der Awaken-Kirche in San Diego steht, über die wir zu Beginn der zweiten Staffel gesprochen haben. Und eine Menge ähnliche Gruppen, insgesamt so um die 80. Americans for Prosperity, also die Gruppe, die sich hinter Haley gestellt hat, das sind quasi die Koch-Brüder, die als konservative Geldgeber einen massiven Einfluss auf die Republikanische Partei haben. Und dieses Statement, dass sie Haley unterstützen, das bedeutet für Haley, dass sie in gewisser Weise eine unerschöpfliche Quelle von sogenannten Dark Money hat. Aber damit ist sie natürlich auch an die Koch-Brüder gebunden. Die Koch-Brüder haben neben Americans for Prosperity noch andere Organisationen am Start, unter anderem das Council for National Policy oder CNP. Das ist ein recht konspiratives Treffen, daher gibt es davon auch bisher nur geleakte Teilnahmelisten aus den Jahren 2014 und 2020. Und zwischen der Mitgliederliste des Project 2025 und dem CNP gibt es etliche Überschneidungen, das heißt Gruppen, die sowohl am CNP teilgenommen haben, entweder 2014 oder 2020 oder beide Male, und die auch am Project 2025 mitgeschrieben haben. Mike Johnson selber ist auch mal als Redner bei einem CNP-Treffen aufgetreten in 2019 und auch sonst hat er über mehrere Ecken Verbindungen zu CNP und zu den Koch-Brüdern, unter anderem durch sehr großzügige Wahlkampfspenden. Zum CNP gehört natürlich auch die ADF, aber auch andere evangelikale Gruppen wie das Family Research Council, die American Family Association, die wir schon beim Krieg gegen Weihnachten erwähnt haben, und andere Thinktanks wie Eagle Forum, American Conservative, Media Research Center, Hillsdale College und das American Legislative Exchange Council, kurz ALEC, die ähnlich wie die ADF Gesetze schreiben, die dann republikanische GesetzgeberInnen einfach nur noch kopieren müssen. Außerdem ist Paul Weyrich neben den Koch-Brüdern Mitbegründer des CNP sowie der Heritage Foundation, also der Gruppe, die das Project 2025 ins Leben gerufen hat. Und die Heritage Foundation ist die einzige amerikanische Gruppe, die mehr Anti-Gender-Gelder in Europa ausgegeben hat als die ADF mit ihren 23 Millionen, über die wir in der dritten Staffel gesprochen haben. Und was die Koch-Brüder sonst noch so treiben, darüber sprechen wir nächste Woche im zweiten Teil.
Und die Leute werden wach und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Wenn euch diese Sendung gefällt, empfehlt sie gerne weiter. Nachzuhören unter freie-radios.net unter dem Stichwort Kabale. Kabale mit Q. Dort findet ihr auch die Literaturhinweise und weiterführende Links.